DW Menschen und Märkte.
Internetriesen bitte zur Kasse. Digitalsteuer im Euroraum wirft ihre Schatten voraus. Start-up-Messe TechCrunch Disrupt. Hidden Champion Teamviewer aus Deutschland. Neuer Trend in den USA. Mit dem Elektroroller durch die Großstadt und vom alten Schätzchen bis zu aktuellen Modellen. Der Automarkt in Gaza. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Internetriesen wie Google und Facebook verdienen in Europa eine Menge Geld, zahlen im Schnitt aber deutlich weniger Steuern als traditionelle Unternehmen. Bei den Finanzministern der Eurozone, die in Wien tagen, herrscht Uneinigkeit, wie dies geändert werden könnte. Stefan Überbach.
Der Bundesfinanzminister steht im Eingang des Wiener Kongresszentrums und gibt sich betont gelassen. Ja, wir wollen dafür sorgen, dass Facebook, Google, Amazon und Co. ihre Milliardengewinne nicht mehr so leicht in Niedrigsteuerländer verschieben können, sagt Olaf Scholz. Die Frage ist nur, wie?
Ein ganz zentrales Thema dabei ist die Vermeidung der Verlagerung von Gewinnen. Ein großes Thema, das wir ohnehin haben, wenn wir große internationale Konzerne betrachten. Aber die Möglichkeiten der Technik mit der Digitalisierung vereinfachen es, so vorzugehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gerade in dieser Problematik Fortschritte machen. Das hat Konsequenzen für die Digitalwirtschaft, aber dann nicht nur da.
Und das macht die Sache erst recht kompliziert. Olaf Scholz muss sich heute und morgen auf interessierte Nachfragen seiner europäischen Kollegen einstellen. Wackelt der deutsche Finanzminister etwa? Oder will er das Projekt sogar begraben? Ein entsprechender Bericht ist in Berlin unter der Woche zwar sofort als falsch zurückgewiesen worden, aber auch in Wien wird Scholz genauer erklären müssen, wie die deutsche Haltung denn nun aussieht. Auch mit Blick auf den Plan der EU-Kommission. Die will die Internetriesen mit einer europaweiten Steuer zur Kasse bitten. Nach Ansicht von Haushaltskommissar Moscovici kann die EU damit beweisen, dass sie es mit ihrem Kampf gegen Ungerechtigkeiten in Europa ernst meint.
Everybody must be aware, all finance minister.
Alle Finanzminister sollten sich darüber im Klaren sein, dass genau das die Bürger von uns erwarten. Und wir arbeiten ja nicht für uns, sondern für die Menschen. Unterstützung für eine Digitalsteuer kommt etwa aus Frankreich, Österreich oder Lettland, auch weil das der europäischen Sache vor der anstehenden Europawahl einen Schub geben könnte. Länder mit niedrigen Steuersätzen wie Irland, Luxemburg oder Malta sehen die Brüsseler Pläne dagegen skeptisch. Zweites großes Thema in Wien dürften die italienischen Haushaltspläne sein. Die neue populistische Regierung in Rom hatte zunächst die europäischen Regeln attackiert und damit gedroht, den nächsten EU-Haushalt zu blockieren. Inzwischen aber heißt es, man werde eine seriöse Finanzpolitik betreiben. Wirtschaftskommissar Moscovici forderte die italienische Regierung vor Beginn der Gespräche auf, die Schulden des Landes unter Kontrolle zu halten, auch im eigenen Interesse.
Je crois qu'il est dans l'intérêt de l'Italie.
Auch der deutsche Finanzminister erinnert daran, dass die europäischen Regeln für alle gelten. Olaf Scholz.
Ich glaube, dass wir alle wissen, dass wir in Europa große Aufgaben vor uns haben. Jeder muss seine Aufgaben auch selber lösen. Und ich gehe immer davon aus, dass alle sich an die europäischen Regeln halten. Jedenfalls ist das die Botschaft, die ich überall vernommen habe, aus allen Ländern.
Sagt Bundesfinanzminister Olaf Scholz in einem Beitrag von Stefan Überbach. Wir haben bereits an den vergangenen beiden Tagen über die Start-up-Messe TechCrunch Disrupt in San Francisco berichtet. Unser Reporter hat dort einen ganz besonderen deutschen Teilnehmer gesichtet. Was viele nicht wissen, die populäre Remote-Software TeamViewer kommt nicht nur aus dem schwäbischen Göppingen, sondern ist auch weltweit ein großer Erfolg. Vor allem in den USA macht das schwäbische Unternehmen mit mittlerweile 800 Mitarbeitern gute Geschäfte. Auf der TechCrunch Disrupt hat TeamViewer eine neue Software-Version für Unternehmen vorgestellt. Markus Schuler.
Die beliebte Software hat eine beispiellose Erfolgsgeschichte hinter sich. Das liegt zu einem guten Teil auch daran, dass TeamViewer für Privatpersonen kostenlos und vor allem einfach zu bedienen ist. Seit 12 Jahren ist die Anwendung auf dem Markt. Was viele nicht wissen, sie ist made in Germany.
Dadurch, dass es frei verfügbar war, hat sich's verbreitet, ohne dass irgendwas passiert wurde. Und mittlerweile sind, glaube ich, mehr als 1,7 Milliarden Geräte jemals mit TeamViewer bespielt worden und wir haben mehrere hundert Millionen Nutzer jedes Jahr.
Oliver Steil leitet das schwäbische Unternehmen mit Sitz in Göppingen. Rund 40 Millionen Verbindungen baut die Software jede Sekunde auf. TeamViewer hat mittlerweile auch Niederlassungen in Florida und Australien. Die Anwendung dürfte das Leben vieler Computernutzer in den vergangenen 12 Jahren deutlich leichter gemacht haben. Nämlich dann, wenn man selbst nicht mehr weiter weiß. Mit der Software kann man sich auf einem fremden PC einloggen und ihn aus der Ferne bedienen. Egal ob Windows-PC, Mac-Rechner von Apple oder Linux-Computer. Dr. Mike Eisele ist der Technikchef des Unternehmens.
Wir haben eine weltweite Infrastruktur. Wir haben diese sogenannten Relay-Server oder Umlink-Server, sind über 1000 Stück mittlerweile weltweit verteilt. Wir haben ganz viele verschiedene auch Datencenter, die wir da nutzen, um eben eine große globale Abdeckung zu haben und nicht nur an manchen Standorten schnell zu sein, sondern wirklich weltweit schnelle Verbindungen zu ermöglichen, sodass beispielsweise, wenn jemand in Australien mit einem Neuseeländer sprechen will, dann muss er nicht eben eine Datenkommunikation nach Deutschland und zurück machen, sondern dann geht die eben sehr direkt über einen Router, der beispielsweise in Australien steht und somit eine sehr kurze Latenz hat.
Will sich ein Nutzer auf einem Computer einloggen und diesen fernsteuern, läuft die Datenverbindung nur für wenige Sekunden über das deutsche Rechenzentrum von TeamViewer. Danach sucht sich die Anwendung die kürzeste Verbindung, damit der User flüssig arbeiten kann. Früher hat die Tech-Industrie des Silicon Valley die Europäer und die Deutschen beim Thema Datenschutz belächelt und verspottet. Heute sind die europäischen Datenschutzauflagen ein Gütesiegel. Viele weltweit operierende Unternehmen setzen da auf die EU, sagt TeamViewer-Chef Steil.
Das Qualitätsthema, was wir in Deutschland und Europa haben mit einer Software dieser Art, wo wir über End-to-End-Verschlüsselung reden, wo wir ganz klar für IT-Security stehen, das nimmt man uns natürlich ab, weil wir aus Deutschland und Europa kommen. Das hat jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung nochmal einen Boost bekommen. Das ist für viele Unternehmen im ersten Moment Zusatzaufwand, aber wenn man den Zusatzaufwand einmal getroffen hat, dann hat man natürlich wieder einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen.
Zur TechCrunch Disrupt nach San Francisco sind die Schwaben deshalb gekommen, weil der US-Markt in der Zwischenzeit wichtiger geworden ist als der Heimatmarkt. Das Unternehmen will expandieren und bringt ab Ende Oktober TeamViewer Tensor auf den Markt. Die neue Software ist für mittelständische und große Unternehmen gedacht. Sie können die Remote-Software für ihre Mitarbeiter individuell anpassen. Das spannendste neue Feature basiert auf Augmented Reality und läuft zwischen Handy-App und Computer.
Er kann sich sozusagen, wenn man so will, fernsteuern lassen, ein Stück weit von einem zentralen Operator oder Serviceanbieter, der dann auf dem Display genau das sieht, was der Mitarbeiter vor sich hat. Und der Helfende kann dann in das Display hinein mit Pointern und Augmented Reality helfen, kann Dinge highlighten, kann zeigen, welchen Schalter oder welchen Regler man wie bewegen muss, um das Produkt wieder zum Laufen zu bringen.
Aus dem Silicon Valley berichtete Markus Schuler. Mal eben schnell von A nach B mit einem motorisierten Scooter. In den USA sieht man das immer häufiger. Kleine Elektroroller lassen sich in vielen Großstädten ganz einfach per App ausleihen. Wer an seinem Ziel angekommen ist, der kann den Roller dann einfach auf dem Bürgersteig abstellen. Doch das sorgt auch für Ärger. Sebastian Schreiber berichtet aus Washington. Dort sind schon besonders viele der Roller unterwegs.
David kommt aus Ballston, einem Vorort von Washington. Statt mit der U-Bahn fährt er die kurze Strecke in die Innenstadt auf einem kleinen grauen Roller. Elektrisiert, versteht sich. Mit knapp 20 Stundenkilometern cruist er durch die Straßen. 12 Kilometer kommen da schon mal zusammen. Es ist günstig. Eine Fahrt kostet mich $3. Es macht Spaß. Und es ist auch gut für die Haltung. Das Ausleihen der Roller, die in den USA Scooter heißen, ist einfach. Per App lässt sich genau sehen, wo ein freier Roller steht. Dabei gibt es keine Sammelpunkte oder feste Stationen. Sie können überall abgestellt werden. Mit dem Handy wird ein Code am Lenker gescannt. Dann geht's schon los. Alex und Jennifer haben die fast lautlosen Elektroscooter zum ersten Mal ausprobiert. Die beiden schlängeln sich durch die Autos auf der vielbefahrenen Washingtoner M Street.
It was a fantastic experience.
Das war fantastisch. Wir sind vom DuPont Circle nach Georgetown gefahren und haben dabei nicht mal geschwitzt. Es macht großen Spaß. Man kann so schnell fahren wie die Autos. Es ist echt aufregend. Wer die Roller mieten will, braucht in der Regel einen amerikanischen Führerschein. Nutzer sollen außerdem einen Helm tragen und auf den Radwegen fahren, die es allerdings nicht überall gibt. Und so suchen die neuen Gefährte im Verkehrsgetümmel Washingtons noch nach ihrem Platz. Denn für den Bürgersteig sind sie zu schnell und für den Straßenverkehr oft zu langsam. Diese Freundinnen sind geteilter Meinung über den Trend. Die sollen ganz toll sein. Ich finde nicht, dass sie gefährlich sind. Solange die Leute vorsichtig fahren. So wie die Radwege verlaufen, ist das schon etwas unsicher. Das Angebot an Rollern ist in den USA in den vergangenen Monaten rasant gewachsen. Die Stadt Washington hat etwa vor einem Jahr eine Testphase gestartet, die das Verleihsystem in der US-Hauptstadt erlaubt. Drei Anbieter sind dabei. Sie dürfen jeweils bis zu 400 Roller einsetzen. Und die sind mittlerweile überall in der Stadt verteilt. Alle paar Meter stehen sie auf den Bürgersteigen und damit oft auch im Weg. Maggie Gendron vom Rollerverleiher Limebike weiß um das Problem. Sie sagte dem Sender CBS, wir müssen die Nutzer dazu erziehen, die Roller ordentlich zu parken. Wir müssen sie daran erinnern, dass sie mit ihnen so verantwortungsbewusst umgehen müssen wie mit anderen Dingen auch. Trotz der Parkprobleme, es scheint nur eine Frage der Zeit, bis die kleinen Scooter auch andere Länder erobern. In Deutschland gibt es für die Flitzer bislang jedoch nicht mal eine Straßenzulassung.
Soweit Sebastian Schreiber. Die wirtschaftliche und humanitäre Situation im abgeriegelten Gazastreifen hat sich in den vergangenen Wochen weiter zugespitzt. Die nach UN-Angaben nochmals angestiegene Arbeitslosigkeit zwingt manche Menschen in Gaza, ihr Hab und Gut zu verkaufen. Besonders deutlich wird das auf dem Automarkt in Gaza-Stadt. Vom Mercedes-Baujahr 1982 bis zum neuwertigen Peugeot ist alles zu finden. Doch die Geschäfte gingen schon mal besser. Es finden sich nur wenige Käufer.
Drei Männer beugen sich über den Motor eines Pritschenwagens. Der Besitzer des Fahrzeugs stellt sich als Wissam El-Masri vor. Er ist Schmied, lebt im Süden des Gazastreifens. Wissam nimmt hinter dem Steuer Platz und gibt Gas. Eine kleine Demonstration für seinen möglichen Kunden. Ich fahre den Wagen eigentlich erst seit 3 Monaten, aber jetzt will ich ihn verkaufen. Ich brauche das Geld. Tatsächlich werden sich Wissam El-Masri und ein Interessent einig. Der Pritschenwagen wechselt den Besitzer. Der Schmied hatte das richtige Fahrzeug im Angebot. Der wird benutzt wie ein kleiner Lastwagen. Deshalb ist er gefragt. Der Verkauf von Wissam El-Masri an diesem Tag wird eine Ausnahme auf dem Automarkt in Gaza-Stadt bleiben. Der Markt, ein staubiger Platz neben einer Hauptverkehrsstraße. Auto reiht sich an Auto. An Ständen wird arabischer Kaffee verkauft, schwarz mit Gewürzen. Wer hierher kommt, braucht normalerweise Geduld, meint einer, der den Verkauf von Wissam El-Masri aus der Ferne verfolgt. Er sei Autohändler, sagt er. Seit 4 oder 5 Monaten komme ich her. Aber eigentlich schaut sich seitdem jeder nur um. Es wird weder verkauft noch gekauft. Der Markt ist tot. Vorher war das anders. Da konnte man noch etwas verdienen. Heute hat er einen gelben Subaru im Angebot. Die Rücklichter fehlen. Aufgeklebte Rallye-Streifen sollen Kratzer und Dellen kaschieren. Doch sein ganzer Stolz befindet sich im Kofferraum des Wagens. Ja genau, eine Gasflasche. Ich habe das Auto selbst umgerüstet mit einem Bausatz. Das Gas macht ihn unabhängig von Benzin oder Diesel. Treibstoff ist teuer und oft knapp in Gaza. Die Fähigkeit zu improvisieren ist in fast allen Lebensbereichen gefragt. Zurzeit ganz besonders, denn die Lage im abgeriegelten Gazastreifen verschärft sich weiter. Die Arbeitslosenquote ist laut UN-Angaben auf 49% gestiegen. Ein Ausweg scheint nicht in Sicht, auch nicht nach der jüngsten Eskalation. Wirtschaftliche Not zwingt manchen Autobesitzer zum Verkauf. Atif El-Rula will auf dem Markt schon seit Wochen seinen weißen Mercedes 240D loswerden, Baujahr 1982. Der Mercedes-Stern ist abgebrochen, stattdessen hat Atif El-Rula eine palästinensische Fahne auf die Motorhaube montiert. Doch statt Nationalstolz ist bei ihm eher Ratlosigkeit zu hören. Die Lage ist schwierig. Wenn es meiner Familie und mir besser ginge, würde ich nie verkaufen. Die Politik hätte längst etwas tun müssen für uns. Mercedes-Fahrer El Roula ist wie viele in Gaza enttäuscht. Er fühlt sich wie zerrieben zwischen der regierenden radikal-islamischen Hamas, Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde. Denn die indirekten Verhandlungen über einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas verlaufen bislang ergebnislos. Langfristige Pläne, die zur wirtschaftlichen Entspannung in Gaza beitragen könnten, gibt es zwar, doch sie liegen auf Eis.
Mit dem Beitrag von Kilian Neuwert geht unser Podcast zu Ende. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet. dw.com/wirtschaft.